Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Es gibt ja das Sprichwort, wenn die Katze aus dem Haus ist, dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Und nach dem Motto funktioniert heute diese Sendung. Die Frauen sind hier aus dem Haus. In Berlin ist der Frauentagsfeiertag. Und da tanzen dann die Mäuse, also die Männer, auf dem Tisch. Was jetzt natürlich nur ein Modell ist, denn unsere Redakteurin Anne Kolik, die führt hier die Aufsicht über uns Jungs. Aber wir tun jetzt mal so, als wären wir unter uns. Wir haben die Autoren Clemens Meyer und Wolf Wondratschek zu Gast. Wir wollen über männliche Helden reden, über das Weibliche in uns Männern und andere Dinge, die uns so angehen. Frank Meyer ist mein Name, seien Sie herzlich willkommen. Die Frauen feiern Frauentag, jedenfalls in Berlin. Im Osten der Stadt ist der 8. März wieder Frauenfeiertag und im Westen zum ersten Mal. Und wenn die Frauen feiern und frei haben, dann sollen wir uns hier mal um Männersachen kümmern. Das haben uns die Redakteurinnen hier unserer Sendung Lesart vorgeschlagen. Und das machen wir jetzt mit Clemens Meyer, der ist hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen, Herr Meyer.
Guten Morgen.
Und gleichfalls bei uns ist Wolf Wondratschek, und zwar in Wien ist der für uns im Studio, Herr Wondratschek. Guten Tag nach Wien.
Ja, schön. Schön, dass ich in Wien bin.
Und schön, dass Sie bei uns sind. Wir haben Sie beide eingeladen, weil Sie beide phasenweise so einen Ruf hatten, dass die Phasen dabei vorbei sind, nehme ich an. Darüber werden wir auch reden. Jedenfalls einen Ruf als besonders männliche Autoren. Und Clemens Meyer, wenn ich bei Ihnen mal anfange, in Ihrem ersten Roman, Als wir träumten zum Beispiel, da ging es ja unter anderem um Jungsklicken, es ging um Autos klauen, saufen, Gewalt, also Sachen, die man eben mit Männlichkeit auch verbinden kann. Das Image, das Sie damals so verpasst bekommen haben als Autor, wie hat das denn auf Sie gewirkt?
Es ging ja auch um die Liebe in diesem Roman, das ja nicht ein nicht unwesentlicher Erzählstrang ist, die natürlich wie in der Jugend immer die unglückliche Liebe des Ich-Erzählers zu diesem Mädchen. Und das Image, was man bekommt, ja, das bekommt man. Was man macht sich gar nicht so sehr Gedanken darüber. Man wollte ja eigentlich Poesie machen im besten Sinn, Literatur. Und dass natürlich man dann in eine Medienmaschine reinfällt, als damals 28-jähriger, 29-jähriger junger Mann, das hat man gar nicht so sehr bedacht. Und zack, war man irgendwo in der Schublade drin und hat aber immer gedacht, ja, da bin ich, das bin ich doch gar nicht. Ich bin doch der Schriftsteller, der Poet Meyer und nicht der, ja, was soll das überhaupt sein, eine Männerliteratur? Also.
Und haben Sie dann irgendwann gedacht, ich würde da gern was gegen unternehmen, ich würde dieses Image gerne korrigieren?
Naja, ich hatte, natürlich hat man das ein oder andere gemacht, wo man gar nicht drüber nachgedacht hat, dass einen das genau in so eine Richtung wieder bringt, weil man gar nicht damit gerechnet hatte, wie spießbürgerlich eigentlich dieser Literaturbetrieb ist. Und ich dachte, das ist doch das Normalste der Welt, dass man so redet, wie ein die Schnauze gewachsen ist und dass man mal ein Bier trinkt irgendwo. Und das war aber nicht so. Aber man hört dann auf, sich Gedanken zu machen. Es ist einem egal. Du schreibst das nächste Buch und es geht wieder über das, worum es immer geht, über das Leben und das Kämpfen und die Poesie und die Liebe und was auch immer, und macht einfach weiter, und das andere sollte dann einem eigentlich scheißegal sein. Ja.
Beifall aus Wien.
Ja, danke, lieber Wolf Wondratschek.
Ich kenne ja den Meyer nicht, aber...
Doch, wir haben uns einmal getroffen in der schwulen Buchhandlung in München.
Das war Hubert Fichte.
Hubert Fichte, genau, ja.
War wunderbar, ja.
Ja. Wie ist das denn bei Ihnen, Herr Wondratschek? Sie hatten ja auch mal so ein Image am Hals. Sie haben doch jetzt ein neues Image als Autor, feingeistiger Künstler.
Sagen Sie mal, kann man eigentlich auch ohne Image leben? Kann man nicht in Ruhe gelassen werden mit diesen Images? Wo kommen die her? Da hat Herr Meyer ja vollkommen recht. Eine spießbürgerliche, dumme Atmosphäre in einem Milieu, von dem man ja annimmt, dass da Hommes de Lettres sich herumtreiben, also gebildete, feinfühlige, belesene Menschen. Nein, es ist eine größere Dummheit als an allen Stammtischen eigentlich.
Und würden Sie sagen, dass Sie das Image nie bedient haben, Herr Wondratschek?
Ich habe unendlich viele, natürlich habe ich das bedient. Kommen Sie unrasiert ins Studio, sagen Sie zweimal ficken und dann sind wir zufrieden und dann überreichen wir Ihr Honorar. Verstehen Sie, ich meine, Natürlich habe ich das mit jungen Jahren bedient. Da habe ich gesagt, von mir aus sage ich 5-mal ficken. Ich möchte eigentlich, bin hierher gekommen auf dem Weg, schön an der Karlskirche vorbei, ich möchte eigentlich etwas vorlesen dürfen aus dem Carmen-Gedicht. Im Übrigen, das Carmen-Gedicht, man sagt immer, jetzt habt ihr so 2 Männer-Schriftsteller. Ich bin kein Männer-Schriftsteller. Und ja, lasst mich in Ruhe mit eurem, Images. Das ganze Carmen-Gedicht ist ein Gedicht aus dem Blickwinkel dieser Frau, dieser Carmen, die beklagt, dass die Männer schwach sind. Die Männer sind unendlich schwach. Die Einsamkeit der Männer, das Buch davor, war eine Abrechnung mit der Schwäche, Hilflosigkeit und dem Selbstmitleid von Männern. Wenn man mich jemals genau gelesen hätte, dann hätte man das auch verstehen können.
Dann hören wir Ihnen jetzt umso lieber zu, Herr Wonnefeld. Ich möchte nur noch eine Sache sagen zur Klarstellung. Ja. Wir haben Sie nicht eingeladen, um Sie auf irgendein Männer-Image festzunageln. Wir wollten mit Ihnen genau darüber reden, dass es mal solche Zuschreibungen gab, dass Sie ganz andere Sachen geschrieben haben, dass Sie heute was ganz anderes machen. Und diese Entwicklung, diese Unterschiede, das interessiert uns an Ihnen.
Sie halten fest, dass ich früher mal was gemacht habe und jetzt mache ich was ganz anderes. Ich mache immer das Gleiche. Ich versuche, jeden Satz so gut zu formulieren, wie ich kann. Und da sagt Carmen am Ende dieses Verses, die Macht kennst du, die Männer auch, auch die Diktatur ihrer Herrschaft. Aber es ist, worunter du leidest, ihre Schwäche, die Diktatur ihres Versagens und nicht die Diktatur ihrer Kraft. Im Traum sah ich dich weinen, wie du der Männer müde bist. Ich sah dich frieren vor Lust auf einen, der endlich stärker ist. Die Suche nach dem nie gekannten Gefühl, darum geht's doch eigentlich, oder? Das nie gekannte Gefühl. In der Politik geht's vielleicht um Karrierechancen, aber eigentlich geht es den Menschen, Männern und Frauen, um das nie gekannte Gefühl. Die Suche nach dem nie gekannten Gefühl ist so alt wie die Flüsse, als sie noch keine Ufer hatten. Und Männer Blitze fingen mit bloßer Hand. Und Gott, der Allmächtige, seine Allmacht plötzlich langweilig fand. Er suchte ein Geheimnis, es sollte vollkommen sein, selbst ihm unbekannt. Älter als alle Erde. Ein Himmel aus Heiligtümern, die Hölle aus purem Fleisch. Und Gott erschuf das Weib. Nur ein Vers. Ich liebe ihn für die Idee, die Schöpfung zu vollenden mit etwas, das er selbst nicht verstand.
Ja, vielen Dank, Herr Wondracek.
Das ist aus meinem Carmen-Gedicht ein großer Gesang über die Schwäche und die Lächerlichkeit der Männer.
Wir haben einen Männertag oder eine Männerstunde hier in der Büchersendung im Deutschlandfunk Kultur. Die Frauen in Berlin haben heute Feiertag, deswegen arbeiten wir hier derweil an der Männerfrage. Jetzt machen wir das mit dem Berliner Schriftsteller Tilman Ramstedt. Den haben wir gefragt nach seinem Lieblingsmacho in der Literatur.
Ich möchte jetzt meinen Lieblingsmacho in der Literatur loben, obwohl ich das Wort Macho, das finde ich, das klingt noch ein bisschen zu sehr nach 80er Jahren und Reinhold Fendrich und zurückgegelte Haare mit Sonnenbrillen drin. Deswegen rede ich lieber über testosterongetränkte Figuren in der Literatur. Meine Lieblingstestosterongetränkte Figur sind eigentlich mehrere. Es ist nämlich ein männlicher Stereotyp. Und zuletzt und am eindrucksvollsten ist er mir begegnet in Form von Boris im Distelfink von Donna Tartt. Andere prominente Beispiele von diesem Stereotyp wären Alexander in Alles ist erleuchtet von Jonathan Safran Foer oder Chick in Chick von Wolfgang Herrndorf. Es gibt ihn auch in Kurzgeschichten von Alexander Hemon. Ich selber habe ihn auch schon benutzt, weil er eine sehr dankbare Figur ist. Diese testosterongetränkten Figuren sind immer sehr verzweifelt, verloren. Sie reden immer mit großem Pathos und sie sind vollkommen großspurig. Geld ist sehr wichtig, Sex ist sehr wichtig, Rausch ist sehr wichtig. Aber was sie dann wieder so liebenswert und so charismatisch macht, so schillernd, dass die Tatsache, dass diese ganze Großspurigkeit gepaart ist mit einer ebenso ausgeprägten Großherzigkeit. Also ich glaube, diesen Pathos, den sie immer benutzen, der ist auch eine Verpflichtung. Die großen Worte müssen auch große Taten folgen und vor allem große Werte. Deswegen ist bei ihnen Loyalität immer sehr wichtig, Freundschaft sehr wichtig, Verlässlichkeit sehr wichtig. Es ist vielleicht kein Wunder, dass diese Figuren eigentlich immer so ein bisschen die Sidekicks sind. Sie sind nie richtig die Hauptfiguren, die sind immer das Gegenstück zu dem Erzähler, der sehr viel unsicherer ist, sehr viel zweifelnder, sehr viel ängstlicher, sehr viel vernünftiger im guten und im schlechten Sinne. Und deswegen erinnern sie auch ein bisschen so an Tyler Durden vom Fight Club. Sie sind eher so die Sehnsucht dieser Erzähler, das, was ihnen fehlt eigentlich. Und vielleicht ist das eigentlich ihre große Tragik, dass sie das wissen, wie funktional sie sind, dass sie eigentlich gar nicht richtig existieren, sondern nur als Projektionsfläche für die Erzähler. Und deswegen ist es vielleicht kein Wunder, dass sie so verloren sind und so viel trinken müssen.
Also das sagt Tilman Ramstedt über Machos oder testosterongetränkte Figuren in der Literatur. Hier im Studio hat Clemens Meyer zugehört. Herr Meyer, was halten Sie denn von dieser Beschreibung des Machos in der Literatur als so eine Art Projektionsfläche für eine Seite des Mannes?
Das hat mich eigentlich gar nicht so interessiert. Also was ist ein testosterongetränkter Mann? Also in meiner Literatur kommt er meines Wissens nicht vor. Und auch in anderen Literaturen, wo er gerne so als Stereotyp gesehen wird, nehmen wir zum Beispiel Hemingway, da habe ich jetzt im Zug drüber nachgedacht. Der Held seines ersten Romans, The Sun Also Rises, und dennoch geht die Sonne auf Deutsch den seltsamen Titel Fiesta, das ist ein Impotenter. Der hat kein Geschlecht, also den hat man das Geschlechtsorgan zerschossen im Ersten Weltkrieg. Und der ist unglücklich verliebt in diese Lady Duff, Dweizen heißt sie, glaube ich. Eine Frau, die sich nimmt, was sie will. Eine Frau, die ganz, also die eine 20er Jahre Femme Fatale, die viele Liebhaber hat, verheiratet, ist, glaube ich, auch noch unglücklich. Und und der kann sie nicht erreichen, weil er im wahrsten Sinne des Wortes keinen Schwanz mehr hat. Und das ist doch traurig und das ist eine große Tragödie. Und es ist auch schön, also die Vergeblichkeit der Liebe. Und so sehe ich auch, wenn der Ramstedt sagt, ja, es gibt diesen Stereotyp vielleicht, diesen Typus, aber der hat Geld und hat Macht. In meiner Literatur gibt es den Zimmervermieter Arnold Krauser, den Immobilienmann Arnold Krauser, der aus dem Rotlicht gekommen ist. Der hat Geld, ja, der hat Geld, der hat Macht. Und er verliebt sich dann am Ende in eine Transsexuelle und die Geschlechtlichkeit löst sich auf. Also ich bin nicht zuständig für Leute, die Geld und viel Sex haben. Ja, viel Sex haben sie vielleicht, aber Geld meistens nicht und unglücklich sind wir doch letztendlich alle, Männer und Frauen.
Das ist Arnold Krauser, eine der Hauptfiguren in Ihrem Roman Im Stein, Ihrem jüngsten Roman. Und wenn wir von den Machos wegschauen, die Männerfiguren in der Literatur, auch in ihren Lektüren, die Ihnen besonders nah sind, die Sie besonders sympathisch finden, was für eine Art Männer sind das?
Naja, das sind schon die auch schon fast zum Stereotyp gewordenen Einsamen, die durch die Nacht streichen und eigentlich voller Sehnsüchte sind vielleicht auch unglücklich verliebt und ja, die auf der Suche sind. Ja, das sind eigentlich so die Männer, die mich interessieren. Es gibt ja auch viele Frauen, dass die meisten Leute sehen ja gar nicht, im Stein, da gibt es bestimmt 10 Frauenfiguren, die ich in jahrelanger Arbeit zusammengebaut und zusammengetragen hatte, da ich keine Frau bin. Und da interessieren mich, also, aber da interessiert mich auch sozusagen das Suchende, das Verletzliche. Natürlich sollen es jetzt auch nicht immer nur welche sein, die schwach sind, ja, die müssen auch mal stark sein. Und bei mir gibt es eben auch die Figuren, die dann in einem Ausbruch gewaltig Wald oder des Rausches oder auch im Stein des Sexus sich entgrenzen, natürlich. Aber auf der anderen Seite sitzen sie und schauen wie Arnold Krauser in den Sternen, in den nächtlichen, ins Weltall hinein und sagen, da ist der Sternennebel und da ist das große schwarze Loch Cygnus X1 und dieser Sternennebel, meine Geliebte, das sind deine Augen und im großen schwarzen Loch Cygnus X1, da verschwinden wir zusammen irgendwann und naja, sowas eben.
Aber wenn Sie jetzt Figuren als männlich konnotieren, beschreiben in Ihren Büchern, was ist Ihnen da wichtig? Was macht Figuren männlich in Ihrer Art zu schreiben?
Tja, ich weiß es nicht genau. Was macht sie männlich? Nun ist es eigentlich ganz einfach. Was macht sie männlich? Sie sind Männer, ja. Sie sind einfach Männer, ja. Ein Mann ist ein Mann ist ein Mann, ja. Nun gibt es noch ganz viele verschiedene Männer. Aber was macht sie männlich, ist, dass sie natürlich erstmal rein biologisch ist natürlich eine gewisse Triebsteuerung einfach nur mal da. Das kann man wegleugnen, wie man will. Also wir sind auf dieser Erde eigentlich, um uns fortzupflanzen, damit unsere Rasse nicht ausstirbt, ja. Die Dinosaurier haben das ja viele Millionen Jahre hingekriegt. Wie lange wir das schaffen, weiß ich nicht. Und was macht die Männer männlich? Es gibt ja gar nicht den einen Typus Mann, ja. Es gibt ganz viele verschiedene Typi. Und wie ist das richtig? Typi, ne? Komisches Wort. Typen. Nee. Types, ja, würde man heute sagen. Und bei den Frauen ist es ja genauso. Also das ist ja das Faszinierende, ist ja die Vielfalt, ja. Also ich da bin ich, vielleicht ist das ja altmodisch oder romantisch oder voyeuristisch. Ich stelle mich gerne auch auf die Straße oder stehe irgendwo und planiere und schaue mir die Vielfalt auch der Frauen an und auch der Männer. Also dann gibt, ja gut, heute muss man wahrscheinlich auch noch sagen, dass man auch noch Männer gleichzeitig anschaut. Also ich gucke mir auch gerne mal einen schönen Mann an, das muss ich sagen, auch wenn ich sexuell überhaupt gar kein Interesse an ihm habe. Vielleicht ändert sich das ja im Alter. Vielleicht wird man ja auch altersschwul oder so. Ist ja auch gar nicht so schlecht vielleicht. Würde vieles leichter? Nein, das würde, um Gottes Willen, was erzähle ich hier?
Mögen Sie uns verraten, welchen Mann Sie besonders schön finden? Vielleicht Schauspieler.
Alain Delon. Mhm. Und aber auch komischerweise das Gegenstück Jean-Paul Belmondo. Also ich weiß auch nicht, der hat mir immer. Aber auch, doch, es gibt viele, also wo ich sage, Mensch, die sind. Aber eher nicht so die, wo die Frauen alle schreien. So. Ein bisschen so dieses. Eine Kühle oder eine Härte muss irgendwie drin sein, finde ich, ja. Mhm. Also doch, da gibt es, ja, was heißt, es gibt ja diesen schönen Spruch, Schönheit liegt wie der Verrat im Auge des Betrachters, ja. Also das ist ja das Wunderbare. Das kann ja zum Beispiel in 200 Jahren kann ja sein, dass es da plötzlich irgendwie, ich habe früher in der Pubertät immer gedacht, als ich so Akne hatte und so, vielleicht ist ja in 200 Jahren das Schönheitsbild ein anderes. Die Menschen, die so Pickel und Akne haben, die sind plötzlich schön und werden begehrt und sowas. Weil das
sie
ja
was Eigenes haben.
Weißt du, was Eigenes? Und weil es vorübergehend ist, weil es ja nur 2-3 Jahre anhält, also man hofft, dass es zumindest betet, dass es jeden Tag vorbei ist, weil man ja denkt, man ist entstellt und sowas, wenn man auch nur irgendwo einen Pickel hat, also in der Pubertät, ja. Also das wechselt ja auch alles. Wir sind ja in einem ständigen Wechsel und die heutigen Bilder entsprechen ja auch nur sozusagen dem Zustand der westlichen Gesellschaft, in dem wir uns befinden. Wenn das mal alles weggebombt ist, dann ist vielleicht wieder ein ganz anderes Männer-Frauen-Bild vorhanden.
Ich freue mich jedenfalls, dass wir hier auch über die Schönheit von Männern gesprochen haben mit Clemens Meyer. Wir reden über Männer hier heute im Deutschlandfunk Kultur und das tun wir jetzt mit einem Gedicht von Wolf Wondratschek, der ist in Wien für uns im Studio und wird uns jetzt das Gedicht »Es gibt etwas« vorlesen. Herr Wondratschek, wir hören Ihnen zu.
Es gibt etwas. Es gibt etwas, woran wir glauben. Auf Jahrmärkten, im Stroh einer Puppe. Ob wahr oder falsch, es ist gleichgültig, man weiß nichts. Die Wand gegenüber ist die gleiche wie letztes Jahr, der gleiche Fleck an der gleichen Stelle. Und dann, ein ganzes Leben später, das gleiche Lächeln auf allen Fotografien und die Männer, sagt sie, Männer in Unterhosen, und das Glück und Teddybären und Plastikrosen, alles dreht sich im Kreis. Alles ist Diebstahl. Das Vergnügen macht keinen Spaß mehr. Der Fortschritt erkämpft sich neue Niederlagen. Eine endgültiger als die nächste. Und siegessicher kommen und gehen die Pleiten, Jahreszeiten und Ewigkeiten. Und der Wunsch, verrückt zu werden, nimmt Formen an, die auch unter Röntgenschirmen unsichtbar bleiben. Und die Männer kommen und gehen und fassen dich an. Immer nur da und da. Und was sie tun, ist nicht neu. Und was sie wollen, nicht genug. Es ist gleichgültig. Was du hast, hast du verloren. Was du bist, bist du allein. Was du träumst, beginnt wie Liebe. Was du liebst, hört auf zu sein.
Es gibt etwas von Wolf Wondratschek. Vielen Dank, dass Sie uns das vorgelesen haben. Und mich würde interessieren, Herr Wondratschek, Sie haben ja das Gedicht ausgesucht für unsere Sendung heute, für diese Männersendung. Würden Sie uns sagen, warum Sie das Gedicht ausgesucht haben?
Kann ich nicht sagen. Mir gefällt das. Diese Gedichte sind ja, habe ich vor 40 Jahren, länger als 40 Jahren geschrieben. Und das Einzige, was ich sagen kann, ist, das steht heute noch, diese Gedichte, die ich vor 40 Jahren geschrieben habe, wackeln nicht, fallen nicht um, die stehen immer noch gut und kräftig auf zwei Beinen. Das hält noch und das ist überraschend einerseits und auf der anderen Seite großartig. Ich lese die immer gerne vor noch, obwohl das ganz alter Stoff ist.
Es ist sehr interessant, dass Sie in dem Gedicht eine Frauenperspektive einnehmen. Ich habe jetzt nicht...
Habe ich oft. Mhm. Ich glaube, die Hälfte meiner Gedichte sind ist Originalton oder nicht Originalton, Frauen. Nicht? Ich darf Ihnen noch ein Gedicht, weil ich gerade das aufgeschlagen habe, wo eine Frau spricht. Ja? Mhm. Ich liebe den Kerl, wenn Sie verstehen, was ich meine und was von Liebe verstehen. Dein Arsch, sagt er, wenn er hinfasst, gehört mir. Er gehört dir, sage ich. Einverstanden. Seine Hand an meinem Hintern, wenn Sie verstehen, was ich meine, tut gut. Und wie er redet und ich ihm antworte und wie er die Liebe dann, ein Kind mehr als ein Mann, mir überlässt. Denn Liebe, sagt er, das Wichtigste, das ist deine Sache. Sie sehen, auch das ist aus der Sicht einer Frau.
Ich bin begeistert, Herr Wondratschek.
Na, das kommt aber spät. Das hätten Sie vor 40 Jahren sein müssen.
Okay, gut, wenn ich da schon hätte Gedichte lesen können.
Schön.
Vielen Dank, Herr Wondratschek. Clemens Meyer ist hier bei uns im Studio und Sie haben vorhin schon...
Können wir nicht mal ein paar Worte wechseln, der Meyer und ich?
Ja.
Vor 40 Jahren, da war ich 2 Jahre alt. Also, da konnte ich Ihre Gedichte noch nicht lesen.
Nein, ich meine nur so.
Ich würde gern, wenn Sie gestatten, Herr Wondratschek, Herrn Meyer, eine Frage stellen, weil wir gerade sind bei dem Thema Männer und Frauen in Büchern als Figuren. Sie haben ja vorhin schon davon gesprochen, Herr Meyer, dass in Ihrem Roman Im Stein, dass Sie da aus der Perspektive von ganz vielen Frauen tatsächlich erzählen. Vielleicht können Sie uns erstmal sagen, wie es dazu gekommen ist, dass Sie da diese Perspektive eingenommen haben, so vielfältig.
Naja, das war ja zwangsläufig. Es geht ja an dem Roman, das ist kein Roman über das Rotlicht, es ist eigentlich ein Roman über den Sexus und über Trieb und über Geld. Das hängt ja alles zusammen irgendwo. Und da war es zwangsläufig ja klar, dass ich mich in die Frauenperspektive hineinbegeben muss. Also innere Monologe, man hört einer Frau, einer Hure zu, während ihres Alltags, während ihrer Arbeit. Wir lauschen ihren Gedanken und da war klar, du musst dich da reinbegeben. Und das hat Jahre gedauert. Also ich habe Jahre an dieser Perspektive gearbeitet, mir das erarbeitet, auch im permanenten Zwiegespräch mit Frauen. Also ich habe bestimmt 60, 70 Prostituierte, Huren getroffen, mit ihnen gesprochen, ja, mich ihnen genährt, ja, um das zu versuchen. Aber das reicht natürlich nicht. Es geht ja da auch um Sound, um einen Ton. Es sollen ja keine O-Töne sein. Es sollen O-Töne sein, aber du gehst da nicht rum mit dem Diktiergerät, nimmst das auf, dann ist es keine Literatur, dann ist es keine Poesie. Man muss diese Autorität Authentizität, also dieses, das muss man sich erkämpfen, wie klingt eine Frau, das, aber da man hat ja eine weibliche Seite als Schriftsteller.
Genau, das ist ja das Interessante. Und wenn man Ihren jüngsten Erzählungsband anschaut, Stille Trabanten, da gibt es zum Beispiel eine ganz, ganz schöne, zarte Freundschaftsgeschichte zwischen zwei Frauen. Gibt es da einen, gehen Sie immer mehr in diese Richtung, tatsächlich aus der Sicht von Frauen zu erzählen?
Nee, das nicht. Also das beim Wolf Wunderscheck deutlich mehr an seinen Gedichten, den ich viele kenne. Also das ist was, wo ich sage, das ist eher eine Ausnahme dann. Also bei Im Stein war es der Stoff, der das erzeugte. Da musste ich rein, auch in diese ungewöhnliche Perspektive der Hure sie erzählen zu lassen. Bei Die Stillen Trabanten, diese beiden Damen, da habe ich mir als Vorbild genommen zwei Schriftstellerinnen, deren Briefwechsel ich studiert habe. Das ist Christa Wolf und Brigitte Reimann, die ich sehr verehre, Franziska Linkerhand, ein tolles Buch, ein großer moderner Roman in der deutschen Literatur, der DDR-Literatur, der Literatur überhaupt. Und das habe ich gelesen, diesen Briefwechsel zwischen den beiden, um mir so eine weibliche, um das irgendwie, diesen Ton zu kriegen, dieser beiden etwas älteren Damen, die sich da in dieser Kneipe treffen und sich vielleicht ineinander verlieben. Ja? Man weiß es nicht genau. Am Anfang war das übrigens ein Mann und eine Frau bei mir, bis ich irgendwann merkte, nee, das ist, ach nee, das ist doch, ein, ja klar, alles ist ein alter Hut, nicht neu kann sein, was du beginnst, aber diese beiden Frauen, und da musste ich irgendwie reinlauschen und rein, und die, aber das fiel mir erstaunlicherweise gar nicht so schwer dann, also nach einer Weile war man da richtig drin und ging auch auf in dieser Weiblichkeit. Man wird ja auch von einer Frau geboren, ja, also noch ist es ja so. Also kann denn das gar nicht so fremd, also soll einem das auch nicht so fremd sein. Man sucht es, und ich weiß noch, als ich Alles Verträumten schrieb zum Beispiel, das muss ich noch schnell sagen, da war ich allein, da hatte ich keine Frau, da lebte ich allein mit einem Hund. Und da war sozusagen das Schreiben über Frauen ein Versuch der Annäherung. Da habe ich also sozusagen auch Erotik und Erfüllung im Schreiben gefunden, ja, und das gesucht. Und dadurch haben diese Frauenfiguren, vielleicht diese strauchelnden Frauenfiguren in Als wir träumten, auch so was Zartes, weil ich damals allein war und das sozusagen die Frau mir erschaffen hat aus dem Lehm der Sprache, um es mal pathetisch zu sagen.
Und heute sind Sie verheiratet, soweit ich weiß.
Oh, das steht bei Wikipedia, ja.
Sie könnten es jetzt dementieren, wenn Sie
möchten.
Nein,
ich bin verheiratet, das ist richtig, ja. Verheiratet, Kinder und naja, aber das sind so Sachen, das trenne ich. Also ich ist privat und zum Glück habe ich Sandy aus, sonst wird es wahrscheinlich gleich anfangen zu summen.
Nur weil Sie gerade ja Ihre private Situation beschrieben haben und wie sie sich auswirkt aufs Schreiben, deswegen kam ich auf die Frage. Wir haben herumgefragt bei Schriftstellern, was ihnen einfällt zum Thema Männlichkeit, Männerrollen oder auch Machos. Und es ist sehr interessant, was Peter Schneider dazu eingefallen ist. Hier erzählt er eine Geschichte dazu.
Es geht eigentlich um einen weiblichen Macho, um eine...
Wörter wie die Radfahrenden, die Fahrzeugführenden, die Studierenden und so weiter. Hier im Studio ist Clemens Meyer. Wolf Wondracek ist in Wien für uns im Studio. Herr Wondracek, wie stehen Sie zu so einem Aufruf?
Ich habe mich gefreut, weil ich habe in den 70er Jahren, Anfang der 70er, war ich in Warwick University und habe ich ein Research Fellowship gehabt. Und ich roch immer und hatte ein Zimmer, weil ich da unterrichtete. Und da immer irgendwelche Marihuana-Dämpfe gingen da den Gang entlang. Und ich bin der Spur gefolgt und landete im Zimmer von der jungen German Greer, die damals Anglistik-Professorin war.
Ah, tatsächlich?
Ja, die German Greer. Und das war genau Beginn ihrer Weltkarriere, The Female Eunuch. Mhm. Das kam damals raus. Und die hat noch mutig, natürlich, die war so mutig, sie war eine Englischprofessorin, eine sehr gescheite Frau und hat einen Bauarbeiter geheiratet und hat sich mit ihm ablichten lassen auf dem Baugerüst. Also das hat mich jetzt gefreut, der Peter. Und German Greer, jetzt ist die 80, man glaubt's nicht.
Und wenn ich auf meine Frage zurückkomme, dieser Aufruf, von dem ich erzählt habe, mögen Sie uns sagen, wie Sie dazu stehen?
Ich habe es nicht verstanden. Ich weiß nicht, Gender, irgendwie verstehe ich das sowieso nicht.
Also ich kann es Ihnen erklären.
Raus aus der deutschen Sprache, ja?
Nee, ja, ich glaube, darum geht es nicht. Es geht darum, also den Gender-Unfug soll man beenden, meinen die Aufrufenden.
Wieso ist Gender-Unfug?
Und damit mit dem Gender-Unfug ist gemeint der Gender-Stern zum Beispiel. Oder
was ist das?
Der Stern, den man zum Beispiel, wenn man sagt JournalistInnen, einen Stern vor innen einfügt. Haben Sie noch nicht gesehen?
Ich weiß nicht, ich lese keine Zeitung, habe kein Fernseher, höre Radio, da ist der Stern nicht sichtbar. Das geht mir aber auch so, dieses große I immer, gell?
Das würde auch das
Schauspielerinnen oder so. Unfug, Unfug, Unfug. Ja, Unfug.
Was sagen Sie, Herr Mayer? Ist das für Sie auch Unfug, diese Schreibweisen?
Naja, ich bin für meine Sprache selbst zuständig und ich entscheide das selbst. Und was da, man muss sich ja bestimmten Dingen nicht beugen. Also wenn es in der Zeitung so steht, dann ist es so, ja, ein Stern ist eigentlich eine schöne Sache, ein Stern, aber ich finde also an sich, ja, als poetologisches Symbol, oder dann kann man ja am besten gleich irgendwie den Dadaismus wieder einführen und mit Hieroglyphen schreiben und mit Symbolen und so weiter. Aber ach ja Gott, das soll jeder halten, wie er will, aber ich muss auch nicht gleich auf. Ich starte auch nicht gleich Aufrufe.
Das ist aber so eine Political Correctness, die geht mir auch auf den Keks.
Ja, das ist natürlich, wozu, ja.
Und geht es Ihnen so auf den Keks, dass Sie sich diesem Aufruf anschließen möchten, werden?
Ja, raus damit. Ich unterschreibe zwar nichts, aber
mich fragt keiner.
Okay,
aber ich würde wahrscheinlich das auch nicht. Ich weiß es nicht. Mir ist es eigentlich auch vollkommen egal. Ja,
Doch keine Probleme. Das sind doch keine Probleme. Also ich meine, sind die was brauchen Frauen? Was brauchen Frauen? Also Frauentag. Für die Minnesänger, und ich zähle mich zu denen, für die Minnesänger ist ja das ganze Jahr Frauentag. Nicht? Wir sind immer im Dienst der Minne, wir sind immer den Frauen gewogen, wir sind immer, wir schreiben unsere schönsten Gedichte für Frauen. Und für die Liebe, und ich denke mir, ich darf noch ein Gedicht lesen. Ich denke mir, es gibt eine kleine Vorbemerkung noch. Es gibt, meine ich, wenn man das so sagen will, so ein nicht aufgerufener Wettbewerb. Ich glaube, jeder hat so möchte das schönste Liebesgedicht der Welt schreiben. Besser als die von Brecht, der meiner Meinung nach die schönsten geschrieben hat. Noch geht es noch besser. Also so, das ist so unausgesprochen ein kleiner Wettbewerb, an dem ich natürlich auch mich beteiligt habe. Und ich möchte zum Schluss ein Liebesgedicht. Das gibt es nämlich auch. Und ein Liebesgedicht, das nicht von jungen Menschen handelt. Das ist etwas, was mir auf den Keks geht, als sei das ein Privileg von 17-Jährigen oder 20-Jährigen oder Pubertierenden, die Liebe. So, das Gedicht hat keinen Titel. Sein ganzes Leben lang war er verrückt nach seiner Frau. Noch auf dem Sterbebett war er verrückt nach ihr. Und immer noch wie jetzt wurde sie rot dabei. Und weil ihm gefiel, was er sah, brachte er mit dem letzten seiner Atemzüge ihr Haar noch einmal so durcheinander, wie er das sein ganzes Leben lang so gern mit den Händen getan hatte.
Wolf Wondratschek, wenn Sie mehr von seinen Gedichten haben wollen, vor wenigen Monaten erst hat der Ullstein Verlag eine sehr schön gestaltete Kassette mit seinen gesammelten Gedichten herausgebracht in 13 Bänden. Und von Clemens Mayer, das jüngste Buch, ist der Erzählungsband Die stillen Trabanten, 2017 im S. Fischer Verlag erschienen. Vielen Dank an Sie beide, vielen Dank, Herr Wondratschek.
Ja, danke.
Und einen Gruß nach Wien. Und Herr Mayer, schön, dass Sie aus Leipzig hier rübergekommen sind zu uns nach Berlin.
Immer gerne.
Dann freue ich mich aufs nächste Mal hier im Deutschlandfunk Kultur.